Mein Name ist Katrin Erasmus. Willkommen bei Mindfluencer, dein Podcast für alles rund um das Thema mentale Gesundheit. Ob du nach konkreten Tipps suchst oder einfach das Gefühl brauchst, verstanden zu werden, hier ist Platz für beides. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindfluencer. Heute haben wir als Gästin Selma Sadikovic. Erstmal hallo an dich.
Hallo.
Hallo. Liebe Selma, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, dass wir wissen, wer hinter dem Namen eigentlich steckt?
Ja, klar, voll gerne. Genau, mein Name ist Selma. Ich bin 29 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 30. Ich bin schon sehr gespannt. Wohne in Hamburg seit letztem Sommer. Bin die letzten 3 Jahre bis zum Sommer Head of HR bei Snox gewesen und habe in einem Socken-Startup HR gemacht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr aufregend. Eine krasse Zeit, da viel Wachstum mitgenommen und viel Veränderungen auch mitgetragen. Das war sehr, sehr spannend. Und ja, dann hatte ich ein kleines Päuschen, über das wir bestimmt heute auch noch reden werden. Und bin jetzt seit Ende letzten Jahres auch, so wie du, Vollzeit-Selbstständige und bin vor allem ja Content-Creator bei LinkedIn und aber auch Beraterin für ja Corporate Influencing bzw. Employer Branding im Generellen. Gebe da gerne Workshops, bin in Unternehmen und halte da Keynotes oder springe auch mal auf dem ein oder anderen HR-Event rum.
Sehr schön. Erstmal vielen Dank dafür. Weil wir haben heute auch, ich finde, ein unglaublich spannendes Thema, vom Burnout wieder zu sich zu finden. Ja. Und es ist tragisch, aber ich glaube, wir beide können ein Lied von singen.
Auf jeden Fall.
Deswegen ist es super wichtig, einfach mal darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass viele Zuhörer ja so ein bisschen diesen Aha-Moment, ich bin nicht damit alleine, haben werden. Denn auch ich war wirklich stark vom Burnout betroffen und das Thema Frühsignale, ne? Also Frühwarnsignale, es ist bei mir vollkommen vorbeigerauscht. Ja, also ich habe es halt schon immer öfter angesprochen damals bei meinem Manager. Ich fühle mich ausgebrannt. Da war sogar schon das Wort ausgebrannt, was ich benutzt habe. Aber so richtig gemerkt habe ich es dann, als ich mir Urlaub genommen habe und mir war schwindelig, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht schlafen, wo ich dachte, okay, da irgendwas ist da faul und dann kam es raus. Wie war das bei dir? Wie hat das bei dir angefangen?
Ja, du hast da, glaube ich, gerade den Nagel wirklich schon auf den Kopf getroffen. Also ich glaube, ein großes Problem ist wirklich, dass man es nicht frühzeitig oder früh genug erkennt. Ich habe ganz, ganz lange ganz viele Sachen an meinem Körper nicht gemerkt beziehungsweise ignoriert. Bei mir war das ganz, ganz vorherrschende, oder ich hatte zwei ganz, ganz vorherrschende Gefühle. Das eine war wirklich so, ich nenne es mal Mindfog. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Also ich habe für Tätigkeiten, für die simpelsten Sachen, E-Mails schreiben oder den Kalender irgendwie sortieren, habe ich Stunden gebraucht, weil ich immer wieder abgeschwiffen bin und dann nicht mal abgelenkt war, sondern einfach an gar nichts gedacht habe. Ich war einfach wie nicht in meinem Körper drin. Ich war so, ja, es war eine ganz seltsame Experience so irgendwie. Und das andere Thema bei mir war wirklich Schlaf. Also ich bin jede Nacht aufgewacht und war stundenlang wach und habe jeden Morgen mir wieder gesagt, boah, ja, passiert halt mal, ne? Stell dich nicht so an. Also jeder wacht ja mal nachts auf. Hast du vielleicht was Blödes geträumt, kannst dich nicht dran erinnern. Also der Mensch ist schon sehr, sehr, sehr gewieft darin, sich selber alle vielleicht vermeintlich negativen Signale immer irgendwie so total einfach zu erklären und auch immer so ein bisschen zu rationalisieren, dass man erst gar nicht so an den Moment kommt, wo man irgendwie das Gefühl hat, hey, Moment, vielleicht stimmt ja aber wirklich eigentlich was nicht mit mir.
Voll. Ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit dem, wenn man zum Beispiel Depressionen hat, dann man merkt das oftmals auch nicht sofort, sondern du bist ein bisschen, das Wetter ist vielleicht, es schlägt aufs Gemüt. Genau. Ne? Du versuchst das immer so rational zu sehen. Und das ist ja auch erstmal im ersten Moment gar nicht verkehrt. Mhm. Aber ich finde, man zieht erst die Reißleine, wenn es immer zu spät ist. Also wenn das Fass wirklich schon voll ist. Ja. Und da muss ich sagen, so negativ das auch ist, dass ich in Depression, dass ich in ein Burnout reingerutscht bin, ist so das Positive, was ich daraus gezogen habe, dass ich meinen Körper ganz anders kennengelernt habe. Also mein Körper gibt mir Signale, die ich damals komplett ignoriert habe. Ja. Und mittlerweile, also ich sage dann auch Termine ab, ich sage Events ab. Wenn ich, mein Körper sagt mir ganz genau, was ich brauche, damit das Fass nicht zu voll wird. Und das ist total zum Beispiel etwas, wo ich sagen muss, bin ich auch aus dem Negativen dankbar, dass das passiert ist, weil ich habe das einfach verlernt und musste das wieder erlernen. Wie war das bei dir?
Ganz genauso. Also ich habe die erste Zeit, wo ich auch noch gar nicht wirklich begriffen habe, was mit mir nicht stimmt oder was vielleicht womöglich gerade an mir ein bisschen schwierig ist, habe ich ja total viel, ich sag mal, Selbsthass mir gegenüber auch gehabt und war so, warum bist du jetzt so, warum kannst du nicht jetzt produktiv arbeiten, warum kannst du nicht einfach mal schlafen wie ein normaler Mensch, und habe halt also mich sehr stark selbst gegeißelt und war mal sehr hart mit mir selber und habe eben, genau wie du gerade gesagt hast, all diese Zeichen, die ich von meinem Körper und auch von meinem Geist bekommen habe, halt so sehr ignoriert und war dann so, ja, und dann treffe ich mich am Abend lieber dann doch noch mit Leuten, damit ich nur nicht alleine bin und nur nicht mal Zeit habe nachzudenken, wie es mir eigentlich wirklich geht. Und das größte Learning, was ich so mitgenommen habe für mich, ist auch wirklich nett zu mir selbst zu sein und eine gewisse Liebe auch mir selber zu geben und wirklich auf mich zu hören und mich über alles andere auch zu stellen. Also das klingt jetzt irgendwie total egoistisch, so meine ich das gar nicht, aber wirklich mich als Priorität zu sehen und auch, ja, man muss es halt auf die harte Tour lernen, dass wenn man den Körper ignoriert und wenn man sich selbst ignoriert, dass der Körper sich irgendwann dann so bemerkbar macht, dass man gar keine andere Wahl hat, als dann wirklich zuzuhören, weil der Körper einen wortwörtlich in die Knie zwingt. Und ich glaube, das ist so auch mein größtes Takeaway, was ich mitgenommen habe, ist so dieses, dein Körper gibt dir das Signal, wenn du es selber überhörst, und der Körper kennt vor allem kein Timing. Also dem Körper ist es egal, ob du dann in der Klausurenphase steckst oder ob du eine wichtige Deadline hast oder ob du irgendwelche wichtigen Gespräche hast bei der Arbeit. Das ist dem Körper herzlich egal. Und besser ist es, ihm zuvorzukommen und eben im Kleinen auch schon auf sich Acht zu geben. Und wie du gerade auch schön gesagt hast, wenn es mal ein Termin ist, wenn es mal ein Abend ist oder so, auch da zu etablieren, auch in Freundeskreisen, in beruflichen Kreisen auch, dass man sich nicht irgendwas ausdenken muss und sagen muss, ach ja, ich habe Kopfschmerzen oder irgendwie was, sondern auch da offen sagen zu können, hey, mir geht's heute nicht gut, ich bin heute nicht in der Stimmung dafür, mit 1000 Leuten irgendwie heute Abend abzuhängen, die ich alle nicht kenne. Lass uns das mal verschieben gerne.
Bin ja auch voll bei dir. Also ich habe das auch, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es nicht auch gemacht, mal zu sagen, ich habe etwas, was eigentlich gar nicht der Grund war, um aus einem Event rauszukommen oder aus einem Termin. Ja. Und das ist eigentlich das Verkehrteste, was man machen kann. Total. Weil ich finde, es ist, du solltest einfach diese Offenheit haben, weil wenn du nicht diese Offenheit jemand anderen gegenüberbringst, dann werden wir auch immer in diesem Teufelskreis bleiben und andere werden auch nicht offen damit umgehen. Aber das ist dann immer so ein bisschen mit diesem Schamgefühl behaftet. Und ich fand gerade dein Beispiel auch mit egoistisch sehr, sehr spannend, weil ich finde halt auch, es kann halt schnell so ein bisschen klingen nach, aber es ist ja schon irgendwie egoistisch, wenn man halt sich priorisiert. Und ich sehe das genauso wie du und habe da vor kurzem so ein tolles Beispiel gehört. Ich bin so ein visueller Mensch. Ne? Ich mag das gerne, wenn Beispiele bildlich sind. Und da hatte man mir gesagt, naja, zum Beispiel im Flugzeug, wenn die Masken runterfallen, sollst du dir ja auch erstmal dir selber aufsetzen, bevor du jemand anderen helfen kannst. Ja, richtig. Und das fand ich so ein schönes Beispiel. In dem Moment musst du egoistisch sein, damit du überhaupt für andere da sein kannst. Das fand ich so sinnbildlich einfach ganz, ganz, ganz toll. Genau so. Und ich hatte mir auch damals echt so ein bisschen die Frage gestellt, wir sind ja auch in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt. Es geht alles zack, 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 höher, steiler, weiter, geiler. Das ist so ein bisschen das Motto für viele. Und gerade auch in Startups, muss ich sagen. Also ich hatte mir auch öfter die Frage gestellt, wäre mir das auch passiert, wenn ich nicht in einem Startup gewesen wäre? Oder wäre es trotzdem passiert zu einem anderen Zeitpunkt? Wie siehst du das? Kann das schneller passieren in einem Startup?
Ja, spannende Frage. Also ich glaube erstmal, dass es in jedem Umfeld passieren kann. Ich glaube nur, dass manche Umfelder es mehr begünstigen als andere. Und ich glaube, dass so Hochleistungsumfelder, in denen vor allem viele junge Menschen arbeiten, junge Menschen, die eben ja vielleicht auch so ein bisschen diesen ich bin unzerstörbar und unsterblich Modus noch so ein bisschen haben, weil es irgendwie der erste, zweite Job ist, den sie machen, dass da sowas vielleicht vermeintlich ein bisschen gefährlicher sein kann oder ein bisschen besser begünstigt wird, einfach weil da auch noch gar nicht so viel Erfahrungswerte vielleicht auch vorliegen. Also diese Personen, weiß ich nicht, kommen meistens irgendwie aus dem Studium oder haben vielleicht einen anderen Job vorher gemacht und sind dann da drin und denken sich so, 50, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, gar kein Problem für mich. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin ja noch super jung, habe vielleicht keine Familie oder irgendwie niemanden, der daheim auf mich wartet. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. Das gibt es aber natürlich ja auch in anderen Unternehmenskontexten, Hochleistungsumfelder. Ich glaube einfach, das grundlegende Problem ist, weshalb das vermutlich dann auch in vielen solcher Unternehmen, sage ich mal, passiert oder mehr wird jetzt auch mit der Zeit, ist einfach, und das war ja so ein bisschen unser Gespräch auch vom Anfang, dass Menschen nicht wissen, wie sieht sowas aus, wie zeigt sich eine, das muss ja nicht mal ein Burnout sein, das kann ja schon eine chronische Stressbelastung sein oder wie äußert sich sowas? Führungskräfte sind auf sowas überhaupt gar nicht spezialisiert. Also die haben ja, und ich war ja selber Führungskraft auch im Startup, ich hatte gar keinen blassen Schimmer oder ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie würde ich sowas überhaupt erkennen? Also Burnout ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, ein Buzzword ja fast schon, so komisch es auch klingt. Aber niemand weiß ja so richtig, was das eigentlich bedeutet und wie sich das so abzeichnet. Von daher glaube ich, dass das vielleicht sogar viel eher eigentlich das Problem ist, dass Menschen nicht wirklich ja auch so auf eine Art und Weise auch geschult sind.
Total guter Punkt. Bin ich voll bei dir, weil ich merke auch oder habe stark gemerkt in Unternehmen, wie wenig das Thema mentale Gesundheit eigentlich behandelt wurde.
Total.
Und dann ist es natürlich, man kann dann auch gar nicht so den Finger auf jemanden zeigen, weil du hast selber keinen Touchpoint gehabt mit dem Thema. Und ich finde das dann auch so schwierig, wenn man dann sagt, ach, die Führungskraft hat was falsch gemacht, aber es ist auch nur ein Mensch. Und ich finde, das liegt dann auch so in der Verantwortung von einem Unternehmen, dann vielleicht auch extern oder intern jemanden reinzuholen, der über das Thema auch aufklärt, damit du überhaupt dieses Wissen, wie gehe ich denn damit um, wenn jemand, ein Mitarbeiter vielleicht jemanden verloren hat oder unter Depressionen leidet. Das ist nicht etwas, was du einfach, wenn du in die Position kommst, mit einem Handbuch nachlesen kannst. Ne?
Ja, total.
Und das finde ich halt auch so wichtig, also dass das in Zukunft mehr behandelt wird, weil ich glaube, viele Mitarbeiter verstehen auch nicht so richtig, was Stress eigentlich ist.
Ja.
Es gibt ja auch positiven, es gibt negativen Stress. Woher kommt das eigentlich?
Ja.
Dass man selber bei und ganz wichtig halt auch diesen Safe Space. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr, sehr, also psychologische Sicherheit im Unternehmen wird mehr und mehr ein Thema werden, glaube ich.
Total. Ich glaube, es ist nicht mal nur das Thema, was Stress ist, sondern vor allem, und das ist, glaube ich, die größte Frage, die sich auch jeder Betroffene am Anfang stellt, wie bewältige ich Stress? Also
richtig.
Mein Problem ist ja nicht damit gelöst, dass ich mich jetzt einen Tag lang auf eine Wiese lege und in den Himmel starre und dann bin ich nicht mehr gestresst. Oder dass ich mein Handy jetzt mal für 2 Stunden wegpacke und plötzlich habe ich keine Probleme mehr. Schön wär's. Aber das ist eine Heidenarbeit, Stress Regulation zu betreiben, Stress zu minimieren, ja, zu erkennen, was ist überhaupt Stress, wie du sagst, ja, das ist ja auch, also das ist ja auch körperlich total gut festzustellen, wie gestresst jemand ist. Und ich glaube auch, da muss viel, viel mehr noch rein investiert werden, nicht nur eben in die Erkennung von Stress, sondern auch die Bewältigung, wirkliche Werkzeuge da jemandem an die Hand zu geben.
Ja, total. Ich kann auch nur so von mir selber sprechen, ich weiß nicht, wie es da anderen vielleicht gerade geht, aber ich merke halt auch sowas wie ein Burnout, dieses Thema, das ist nicht einfach etwas wie ein Gips, das ist nach 8 Wochen halt weg und du bist geheilt, sondern ich habe wirklich das Gefühl, das begleitet, wird mich mein Leben lang begleiten.
Ja.
Da ist etwas passiert in meinem Körper, das ist so ein bisschen wie die Vase ist zerbrochen und die musste halt geklebt werden, aber es wird halt nie wieder diese originale Vase sein, du wirst halt nur lernen, damit umzugehen und Sachen zu erkennen, weil ich muss sagen, als das passiert ist, da mein Körper hat sich verändert, mein Kopf hat sich verändert, also ich kann gar nicht den Schritt komplett zurückgehen zu wie es vorher war.
Ja.
Das wird ich habe das Gefühl, immer eigentlich ein Begleiter sein, den man eher im Schach hält und lernt, damit umzugehen. Wie siehst du das?
Total. Ich musste auch gerade innerlich ein bisschen schmunzeln, weil das war eine der ersten Sachen, die ich meine Ärztin gefragt habe, als ich letzten Sommer dann bei ihr saß und sie mir verkündete, dass ich ein Burnout habe und eine Erschöpfungsdepression. Da habe ich zu ihr gesagt, okay, wie lange dauert das? Und sie hat mich angeschaut und sie hat gesagt, ja, genau das ist das Problem.
Ja.
So funktioniert das schon mal gar nicht. Und es wird auch nicht funktionieren, wenn du mich jetzt böse anguckst und fragst, wann ist dieser Scheiß vorbei? Und sie hat was sehr Ähnliches gesagt. Sie hat gesagt, Selma, du solltest mal darüber nachdenken, warum du überhaupt zurück willst. Also warum willst du zurück zu dieser alten Person? Natürlich, du bist gerade von Schmerz geplagt und dir geht's schlecht. Natürlich möchtest du dich in eine Zeit zurückflüchten, in der es besser war. Aber sie hat gesagt, zurück kann keine Option sein, weil all die Sachen und all die Gedanken und all die Personality und auch die fehlende Stressregulation haben ja dazu geführt, dass du an diesen Punkt gekommen bist. Das heißt, du musst das jetzt als Chance nehmen und dein Leben neu ordnen und neue wichtige Sachen hinzunehmen. Und dann möchtest du auch gar nicht zurück, weil wenn du zurück möchtest und dem irgendwie nacheiferst, dann bedeutet das ja nur, dass du zwangsläufig dem wieder ausgeliefert bist, dass du wieder irgendwann an diesen Punkt kommst. Weil offensichtlich, wenn man es jetzt mal ganz banal runterbricht, hast du nicht gelernt, für dich auf irgendeine Art und Weise jetzt zumindest im beruflichen Kontext Grenzen zu setzen und diese auch einzuhalten, sondern du bist immer wieder darüber hinausgegangen, aus welchem Grund auch immer, und das war nicht gut. Und jetzt ist es an dir, quasi diese Grenzen neu festzulegen und dann eben dementsprechend auch zu agieren und dir damit einen Gefallen zu tun, dass du eben nicht in 3 Jahren wieder hier sitzt und sagst, ey, du hast doch aber damals gesagt, wenn ich das und das und das mache, dann ist alles wieder gut.
Ja, absolut. Also ich merke bei mir selber auch, es gibt Sachen, die möchte ich auch gar nicht wieder verlieren. Also ich zum Beispiel merke bei mir selber, wie viel sensibler ich für die Leute um mich herum sind. Also ich erkenne das bei anderen viel schneller, ob irgendwas vielleicht stimmig ist oder nicht, um auch nachzufragen. Und das ist auch eine Sache. Ich habe nie nachgefragt. Das sind so Sachen, die haben sich komplett geändert. Also ich bin viel mehr bewusst, was so um mich herum passiert, wie es Menschen geht. Ich habe aufgehört zu fragen, wie geht es dir? Und frag lieber, wie fühlst du dich? Halt solche Sachen. Also auch wenn immer so dieses, es ist natürlich nichts Schönes, ein Burnout auf gut Deutsch, eigentlich echt scheiße, dass man da durchgehen musste. Aber auf der anderen Seite, finde ich, gibt es auch so Blickwinkel, wo man sagen kann, so hey, ich habe dadurch aber auch irgendwie Skills für mich selber erlernt,
Ja,
die
total.
mein Leben bereichern.
Ja, Skills, aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich bin auch viel frustrierter geworden, wenn ich sehe, wie Freunde oder Freundinnen von mir strugglen und bin dann richtig sauer zum Teil, wenn ich mir denke so, hallo, du warst doch dabei, als es mir so schlecht ging. Warum siehst du nicht, dass du kurz vor der gleichen Situation bist? Also da habe ich wirklich mit ein, zwei wirklich engen Freunden von mir schon echt einen Clinch gehabt, weil ich so dachte, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du gerade wirklich an der Klippe stehst und der Stein, auf dem du stehst, an dieser Klippe, der wackelt. Der wackelt ziemlich stark. Und ich dann fast schon so wie sauer war irgendwie, weil ich mir so dachte, du hast gesehen, wie es mir ging. So, das sind Leute gewesen, die waren zum Teil da sehr nah auch an mir dran, in einer Zeit, wo fast niemand so nah an mir dran war, weil es mir so schlecht ging. Und ja, da bin ich aber immer wieder zum Schluss gekommen und es hat mir meine Therapeutin auch gesagt, du kannst da auch nicht jeden vor beschützen. Also, das ist so blöd,
Richtig.
es klingt, aber man muss da selber durchgehen und selber leider diese Erfahrung machen. Ja, das ist wahrscheinlich wie so ein Kind, das, weiß ich nicht, einmal hinfallen muss, um dann zu lernen, dass es vorsichtiger gehen muss oder so. Weiß ich nicht, ob das
Ja,
jetzt das
genau.
perfekte Beispiel ist, aber ja, so irgendwie fühlt sich das für mich so ein bisschen an.
Und was würdest du sagen, ist so dein größtes Learning, wie du jetzt mit Stress umgehst? Hat sich das verändert?
Auf jeden Fall. Also, was ich für mich halt gelernt habe, weil mein größter Struggle war, als ich dieses Burnout dann hatte oder auch nach wie vor irgendwo auch noch so ein bisschen drin stecke, ich liebe meinen Job und ich habe auch den Job, den ich vor meinem Burnout ausgeübt habe, geliebt über alles. Ja, und ich dachte dann so, naja, ist jetzt die Lösung, dass ich jetzt nicht mehr so viel arbeiten soll, ne? Also das war dann irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf drin. Und dann habe ich einen ganz, ganz tollen Podcast gehört, tatsächlich mit einem meiner Lieblingspsychologen, Dr. Leon Winscheid, der genau über dieses Thema gesprochen hat. Und er hat gesagt, das bedeutet nicht, dass man danach nie wieder irgendwie hochleistungsmäßig arbeiten kann. Es bedeutet einfach nur, dass man Grenzen setzen muss und für sich selber etwas tun muss, um eben die Waagschale zu halten. Was das für mich ganz konkret bedeutet, ist, ich mache jeden Tag irgendeine Sache nur für mich. Nicht aus Produktivitätsgründen, nicht für meinen Job, nicht für irgendwen, sondern nur für mich. Und diese Sache ist für mich ein sogenanntes Non-Negotiable. Das wird nicht verschoben. Mhm. Für kein Event, für keinen Call, für keinen Podcast, also für gar nichts. Ja, das mache ich. Ja. Und ob das nur ist, dass ich 20 Minuten spazieren gehe und dabei mein momentanes Hörbuch höre, dass ich mich eine Stunde mittags in Café setze und lese, weil mir gerade danach ist, irgendeine Mini-Kleinigkeit oder, keine Ahnung, Nägel lackieren, was weiß ich was, nur für mich mache, um jeden Tag für mich einen mini-kleinen Ausgleich zu schaffen. Und so eben den Tag entweder manchmal dann zu unterbrechen, später anzufangen oder auch abzuschließen. Weil das Problem ist eben, dass diese Sachen, wie auch zum Beispiel Sport oder Meditation, die ja, sobald du Burnout sagst, ist das ja das Zweite, was kommt. Ja, du musst Sport machen, du musst meditieren, du musst in die Natur rausgehen, was auch immer. Was auch alles stimmt, aber für viele Leute ist es, glaube ich, schwer zu erreichen, weil sie denken, naja gut, okay, ich muss jetzt in irgendeinen Mönchstempel gehen und muss jetzt irgendwie im Zen leben mein ganzes Leben lang, damit ich nie wieder in so eine Situation komme. Nee, gar nicht. Du musst einfach nur eine Art der Balance schaffen. Und das große Problem bei vielen Leuten ist eben, glaube ich, dass man dann lange arbeitet und dann ist man genervt und dann hat man abends keinen Bock mehr und dann sagt man, ja, nee, dann gehe ich jetzt halt zum Business-Dinner und dann gehe ich halt morgen in den Sport und dann ist morgen und dann sagst du, ja, dann gehe ich halt morgen meditieren oder dann sagst du, ah nee, dann lese ich halt morgen mein Buch und dann machst du es nie. Dann ist die ganze Woche vergangen, du hast gar nichts für dich selber gemacht und das ist einfach scheiße. Einfach scheiße.
Ja, auf gut Deutsch, ja. So. Kann man auch einfach mal so sagen.
Kann man auch einfach mal so sagen, genau. Ja.
Das super. Ist so. Also ich wünsche Ihnen, die Zuhörer könnten das sehen. Ja, ich habe gerade so die ganze Zeit über meine Ohren gestrahlt beim Zuhören, weil das ist so, es ist eigentlich so simpel.
Ja,
Aber ja. Ja, und ich habe gerade, als du das Wort gesagt hast, non-negotiable.
Ja.
Das war so richtig, ich habe so diesen Schmetterling in meinem Herzen gefühlt und das habe ich ganz oft, wenn ich so einen Inspirationsspark bekomme. Ne?
Toll.
Deswegen erstmal vielen lieben Dank dafür. Auch ich finde das so toll, als du erwähnt hast, du hast eigentlich durch einen Podcast so eine Inspiration auch bekommen. Und jetzt habe ich gedacht so, wow, wenn ich jetzt das gehört hätte, das ist etwas, was mich voll inspirieren würde. Mhm. Und ich hoffe einfach so sehr, ihr lieben Leute da draußen, dass ihr da jetzt gerade wirklich diesen Inspirationsspark mit mir teilt. Und das ist was ganz, ganz Tolles.
Ja.
Weil ich bin da voll bei dir. Selbst wenn das so 10 Minuten was für dich ist, ne? Sei es eine total. Gesichtsmaske oder was auch immer.
Ja, ja. Voll. Und weißt du, viele Leute belächeln das dann, glaube ich, so ein bisschen so, oh ja, klar, als ob jetzt eine Maniküre mein Leben rettet. Nee, wird sie, also Real Talk wird sie wahrscheinlich nicht, ja. Aber ja. Wenn du jeden Tag immer wieder, und darum geht es ja so, es gibt, finde ich, keine so gute deutsche Übersetzung dafür, aber im Englischen sagt man ja so, to show up. Also so, ich sage mir jeden Tag so, I wanna show up for myself. So einfach für mich irgendwas machen, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach gut tut. So. Und in dieser Zeit, letztes Jahr im Sommer, so, ich war ja 4 Monate komplett raus, habe gar nichts gemacht. Und mir ging's, ich hatte so dunkle Stunden wirklich an diesen Tagen. Und ich habe da wieder zu Sachen zurückgefunden, weil ich war so planlos, weil ohne Job, ich hatte so viel Zeit auf einmal. Und ich dachte so, ja, okay, du kannst jetzt auch nicht 14 Stunden am Tag auf TikTok rumhängen und Videos gucken. Also kannst du schon, aber ob das so eine gute Idee ist, eher weniger. Und ich habe zu so vielen Sachen zurückgefunden, die ich als Kind gerne gemacht habe. Ich habe als Kind so viel gelesen, wirklich. Ich habe so viel gelesen. Harry Potter ist rausgekommen und ich hatte das am nächsten Tag in der Hand. Ich weiß noch, dieser 5. Teil Harry Potter mit über 1000 Seiten. Ich habe das Ding, glaube ich, in 2 Tagen ausgelesen, ja. Ich war so eine Leseratte, wirklich. Nach dem Studium, das ist komplett verloren gegangen. Ich habe kein Buch mehr angefasst. Wenn ich Bücher angefasst habe, dann waren das nur so wie man noch effektiver arbeitet, wie man die beste Führungskraft der Welt wird, wie man, also wirklich halt nur sowas, wo man sich denkt, so ein Pain in the ass zu lesen, weil auch einfach nach zwei Seiten du dir denkst, okay, ich kann mir gar nichts merken, ich merke, ich mache alles falsch, also es ist einfach nur eine Katastrophe. Dann habe ich mir wirklich, bin ich in den Buchladen gelaufen und dachte mir, ich kaufe mir jetzt irgendeinen, den schnulzigsten Roman, den ich finde. Und das werde ich jetzt einfach lesen. Und dann habe ich gemerkt, wie geil Lesen ist. Und dann habe ich habe stundenlang gelesen. Ich wusste nicht mal mehr, wo mein Handy liegt. Ich wusste gar nichts. Und ich dachte so, wie geil fühle ich mich gerade. Das ist ja abgefahren.
Toll.
Wie kreativ man plötzlich wieder ist, wie viel im Kopf passiert. Und man ist nicht irgendwie festgeklebt an irgendein Device oder an irgendein Laptop oder irgendwas. Das war Wahnsinn.
Das war Wahnsinn. Voll. Also ich, das ist so interessant, dass du das sagst, weil ich hatte wirklich mein Leben lang Struggles, Bücher zu lesen. Das war überhaupt nicht meins und ich habe das immer so bereut, weil neue Bücher riechen total gut. Und ich habe auch immer gemerkt, die haben so viel Fantasie. Die haben so viel Fantasie, auch so bei Herr der Ringe. Die konnten das sich schon vorstellen, bevor der Film rauskommt. Und habe dann gemerkt, so, wie kommt das, dass ich nicht lesen kann? Und habe festgestellt, es sind einfach die falschen Bücher, die ich gelesen habe. Weil du kannst bei mir nicht kommen mit irgendeiner Piratengeschichte oder so, das würde mich null interessieren. Aber alles, was so mit Psychologie zu tun hat oder sich als Menschen selber kennenzulernen, Ikigai, all solche Sachen, ne, das saug ich so weg. Und das macht mir so einen Spaß. Und ich bin dann auch wirklich voll in meinem Tunnel abgeschaltet. Und dann habe ich gedacht, boah, krass, wie viel das ausmacht. Das ist einfach nur so ein bisschen wie in der Schule. Du solltest ja immer alles lernen, was so in den Büchern ist und so. Und dann wunderst du dich, warum die Noten schlecht sind. Ja, weil ich keinen Bock auf das Thema hatte. Ja. Da spricht nur keiner drüber. So, wenn dich ein Thema interessiert, dann liest du dich auch total nach, ne, da in solchen Sachen.
Voll.
Und deswegen, das fand ich auch fantastisch. Ich habe mir auch im letzten Sommer und auch den Sommer davor, manchmal bin ich mit dem Fahrrad dann in so einem Park, den haben wir bei uns in der Nähe, und einfach mein Buch dort gelesen mit so Sonnenschein auf dem Gesicht und ganz toll. Und da sind dann auch mal manchmal so alte Damen an mir vorbeigegangen mit ihren Hunden und haben so gesehen, so, oh, guck mal, Mensch, die Jugend, die macht das
ja total. Und also auch da wieder finde ich, das ist so ein perfektes Beispiel auch dafür, wie einfach und vor allem auch wie kostengünstig das auch ist, ne, wirklich ein bisschen zu disconnecten und einfach wieder so ein bisschen zu sich selber zu kommen. Auch ich kenne super viele Leute auch, die, keine Ahnung, gemalt haben und nicht zu malen, um sich dann hinzuhängen, weil man sagt, boah, ich werde jetzt der neue Picasso, wenn man irgendwie immer den Anspruch hat, in allem, was man irgendwie anfasst, muss man der Beste sein oder muss man machen, um produktiver, um besser, um schlauer, um was auch immer zu werden. Wo ist ein bisschen Spaß auch einfach?
Einfach Sachen machen,
um sie einfach mal zu machen und um vielleicht auch danach zu sagen, hey, ich bin richtig schlecht darin, aber es hat mega Spaß gemacht. Mein Bild ist vielleicht voll hässlich, aber ey, who cares? Und nicht jedes Startup-Burnout, muss in irgendeinem Yoga-Retreat in Bali auskuriert werden. Also no front an alle Menschen, denen das irgendwas bringt. Eine Freundin von mir ist jetzt gerade wirklich im Ayurveda-Retreat in Sri Lanka. Vielleicht ist auch nur der Neid, der aus mir spricht, aber es ist nicht notwendig. Also es ist, ich habe wirklich die schönsten Momente in einer sehr dunklen Zeit einfach in Hamburg an der Alster verbracht und bin da gelaufen und hatte nach der Hälfte der Runde keinen Bock mehr, weil ich mir dachte, ey, es ist voll anstrengend und es ist scheiße. Aber wie immer, ne, man zieht dann durch und denkt sich danach, geil.
Ja, absolut. Und man auch so mit Händen arbeiten. Ja, also Ergotherapie, ne?
Ja.
So malen oder töpfern und Sachen bemalen, ne?
Ja.
Es kann noch so schlimm aussehen. Wahrscheinlich wird noch nicht mal meine Katze aus der Schale trinken. Aber es ist egal, es hat Spaß gemacht. Und ich finde halt auch, wenn man mit den Händen arbeitet, du verlierst dich so in der Zeit.
Unfassbar.
Also du merkst gar nicht mehr, wie spät es ist. Mache ich das seit 20 Minuten? Und das finde ich auch so toll, ne? Dass man einfach wirklich mal weg ist. Das habe ich bei tollen Filmen habe ich das auch, dass ich einfach mal für die Zeit komplett weg bin und dann so zurückkehre nach dem Film so, naja, okay, zurück zur Realität, aber es war schön abzuschalten.
Geil.
Nice. Ja, so zum kleinen Abschluss, wir kommen nämlich jetzt zum Ende unserer Episode, würde ich dich nochmal fragen, wo können wir dich denn finden, wenn wir deine Angebote wahrnehmen wollen, aber auch einfach vielleicht mit dir sprechen wollen, um mit dir in Kontakt zu treten.
Am besten wahrscheinlich auf LinkedIn oder auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Selma Sushi. Das ist mein Favorite Food. Genau, und auf LinkedIn einfach unter Selma Sadikovic. Da kann man am allerbesten eigentlich mit mir connecten. Es kann vielleicht sein, dass ich 1, 2 Tage brauche, um zu antworten. Es bitte nie persönlich nehmen. Aber es ist manchmal ein bisschen overwhelming und dann muss ich mir dafür mal so feste Blocker dann einsetzen, um dann den Menschen zu antworten. Genau, das sind wahrscheinlich die
super
besten Möglichkeiten.
Perfekt, werde ich direkt mit verlinken in der Beschreibung. Und dann würde ich dich jetzt einmal nochmal fragen, hast du vielleicht so ein, zwei kleine Abschlusssätze, die du noch teilen möchtest mit den Zuhörern?
Auf jeden Fall. Bitte, 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 wenn ihr das Gefühl habt, dass es euch nicht gut geht über einen längeren Zeitraum, sprecht darüber, egal mit wem. Nehmt, wenn es es gibt, kostenlose psychologische Angebote wahr. Schämt euch nicht. Ich hatte ganz viel mit Scham zu kämpfen, weil ich dachte, ich bin falsch, ich bin nicht produktiv, ich bin irgendwie verrückt geworden, keine Ahnung was. Ja, passt auf euch auf. Arbeit ist nicht alles. Es gibt noch ganz viele andere tolle Sachen im Leben außer Arbeit. Und egal, was für Tage kommen und egal, was für Gedanken man hat, keiner ist so schlimm, dass sie nicht schon mal jemand anderes gedacht hat. Das hat mir immer sehr geholfen. Ich weiß, es gibt andere Menschen, die denken das auch gerade und die haben es auch alle rausgeschafft. Und ja, ich schicke eine große virtuelle Umarmung an alle, die das gerade hören.
Schön. So ganz nach dem Motto, du bist nicht deine Gedanken. Das finde ich auch immer ganz toll.
Ganz genau, um den wunderbaren Kurt Krömer abschließend zu zitieren. Du musst nicht alles glauben, was du denkst.
Ah, wundervoll. Und mit dem Abschluss bedanke ich mich bei dir, liebe Selma. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen und sie haben so einen kleinen Aha-Moment für sich gewinnen können. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch alles Gute und bis hoffentlich ganz bald.
Dir auch.
Bis dann. Ciao.
Tschüssi.